Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Tinder, OkCupid und Co. oder Grindr für Schwule oder Wepper für Lesben. Die Liste der Dating-Apps ist endlos. Für alle Geschmäcker und Zielgruppen was dabei. Aber wie verändert das Daten per Wisch uns? Wie verändert sich dadurch der Prozess des Kennenlernens? Ist es dadurch schwieriger oder leichter geworden? Das Thema jetzt in eine Stunde Liebe, auch mit euren Erfahrungen.
Die Leute, die du in so einer App triffst, das sind genau die Leute, die du auch in der Disco treffen kannst.
Dieses Streben nach einem kurzen Glück, ein bisschen Bestätigung, ne, so, und danach war ich aber wieder bei Punkt Null. Also es ist wie so ein Glücksspiel, also es macht süchtig.
Wenn ich date, dann laufen ganz viele ganz verletzte Menschen durch die Weltgeschichte.
Man lernt sich einfach im Endeffekt gar nicht so richtig kennen, sondern man macht ein paar Sprüche und dann landen viele in der Kiste.
Was Apps mit uns machen, Dating-Apps, da schauen wir heute genauer hin. Willkommen.
Deutschlandfunk Nova.
Wir swipen, matchen, daten. Dating-Apps, die gehören heute zum Flirten irgendwie dazu. Während es vielleicht vor ein paar Jahren noch peinlich war zuzugeben, dass man sich online kennengelernt hat, ist es heute eher Alltag. Aber wie krass hat sich unsere Datingkultur durch diese Apps verändert? Deutschlandfunk Nova-Reporter Benny Bauerdick wollte von seinen Freunden die Wahrheit wissen. Was habt ihr beim App-Dating so erlebt?
Fakt ist, eigentlich haben sie irgendwie fast alle schon mal, vor allem getindert. Ekin zum Beispiel hat ihren jetzigen Freund dort gefunden. Die beiden sind inzwischen seit einem Jahr zusammen. Und bis die zwei sich gefunden haben, hat Ekin online viele unterschiedliche Typen kennengelernt.
Ja, so richtig geile Typen sind da eben nicht. Nein, doch, also das ist tatsächlich wirklich von allem was dabei. Ich sag da auch mal ganz gerne, die Leute, die du in so einer App triffst, das sind genau die Leute, die du auch in der Disco treffen kannst.
Der Querschnitt der Gesellschaft, nur eben komprimiert. Die einen suchen die Frau oder den Mann fürs Leben, andere suchen schnellen, einfachen Sex und wieder andere wissen es nicht so genau, hängen noch an der oder dem Ex. Nur das Tempo, die Entscheidungsfindung, ist anders als in der Disco. Meist entscheidet nur ein einziges Foto, ob man sich trifft oder nicht, sagt mein Kumpel Benny.
Vielleicht hast du jetzt auf dieser Dating-App eine Person weggewischt, die eigentlich im Endeffekt vielleicht doch die Liebe deines Lebens geworden wäre, wenn du die auf der Straße getroffen hättest.
Deswegen nutzt Benny auch gar keine Dating-Apps. Er findet sie oberflächlich und zeitraubend. Das sagen viele, mit denen ich darüber gesprochen habe. Meiner Freundin Chrissy zum Beispiel geht diese Angeberei mit den Fotos richtig auf die Nerven.
Posen vorm Auto, Posen im Fitnessstudio, vorm Spiegel, Posen kurz vorm Absprung an der Klippe ins türkisblaue Meer. Also es sind ganz viele so Typen, die nur auf so eine unangenehme selbstdarstellerische Art da auftreten. Ganz viele fand ich total nicht ansprechend.
Chrissy ist seit 6 Jahren Single, benutzt immer mal wieder Tinder oder OkCupid. Das ganze Geschreibe und Gedate kostet sie aber zu viel Zeit, sagt auch meine Freundin Paula, die schon seit 9 Jahren Single ist. Die ätzendste Erfahrung für sie war mit einem Typ, der ihr erst nach dem ersten Date gesagt hat, dass er gar nicht 34, sondern 41 ist.
Und daraufhin sagte er, dass er das gemacht hat, weil er nicht wollte, dass sich nur über 30-Jährige bei ihm melden, weil er doch gerne unter der 30-Marke bleiben würde im Dating. Und das war dann der Moment, wo ich gesagt habe, gut, das hat aber auch mit uns dann keine Zukunft.
In Dating-Apps kann man Dinge verschweigen und ganz anders kommunizieren. Man traut sich mehr und fällt mehr mit der Tür ins Haus. So wie bei Kerstin, die inzwischen eine Liste mit den schlimmsten Nachrichten ever führt.
Nummer 3, da hat mir jemand geschrieben, hast du Lust, mich zu entjungfern? Nummer 2 war, darf ich mal bei dir nackt putzen? Du kannst auch Freundinnen einladen. Nummer 1 war einfach nur, schick mal Tittenfoto.
Was lustig klingt, ist aber in Wirklichkeit oft ganz traurig. Daher hat Paula eine Strategie, um das nicht so persönlich zu nehmen. Sie sieht Dating per App eher als Spiel.
Wenn man verstanden hat, dass Leute in der Anonymität des Internets ekelhafte Sachen schreiben, dann kann man, glaube ich, auch ganz gut damit umgehen und sagen, naja gut, aber es hat jetzt mit mir nichts zu tun und das lasse ich auch nicht nah an mich ran.
Genauso wie das Phänomen des Ghostings, sich einfach irgendwann nicht mehr melden. Paula hat selbst oft erlebt. Man schreibt und schreibt und irgendwann kommt keine Antwort mehr. Super nervig. Paula selbst ist es wichtig, den Männern offen und ehrlich zu sagen, woran sie bei ihr sind. Mit Klartext hat sie gute Erfahrungen gemacht.
Es war relativ schnell klar, das wird nichts und das habe ich ihm dann auch gesagt und habe mich überwunden. Das fiel mir auch nicht leicht, aber er sagte dann, er findet das total gut, weil er der Meinung ist, dass unsere Gesellschaft irgendwann zusammenbricht, wenn wir uns nicht mehr gegenseitig ins Gesicht sagen können, da passt was zwischen uns nicht. Und er sagte, ich glaube an sowas wie Chemie und dann hat das nichts mit mir zu tun oder mit dir, dann ist das einfach so.
Die Chemie muss stimmen, meint Paula. Das ist auch für meinen Kumpel Benny einer der Hauptgründe, warum er sagt, er hat noch nie solche Dating-Apps benutzt. Er trifft Menschen gern im wahren Leben, damit er von Anfang an weiß, wie sie reden, riechen und auch gestikulieren. Wobei er auch zugegeben hat, zum Online-Flirten braucht es inzwischen gar keine Dating-Apps mehr. Er wird inzwischen immer wieder über Instagram angeschrieben, sagt er.
Das Plumpste war eigentlich, dass ich einfach nur die Frage bekommen habe, gay oder hetero, und ich einfach gar nicht darauf reagiert habe. Ja, oder man bekommt halt einfach Bilder zugeschickt. Und ich weiß nicht wieso. Also ich würde jetzt mich auch nicht in die Öffentlichkeit stellen und einfach meine Hose runterziehen und sagen, ey, guck mal hier, was ich hier habe. Ist das nicht beeindruckend?
Penisfotos bekommt auch Florian. Er soll sie selbst auch immer wieder verschicken. Florian ist seit 10 Jahren Single, nutzt immer wieder Grindr und alle möglichen anderen schwulen Dating-Apps. Auf der Suche nach einem Partner oder hin und wieder auch nur nach Sex. Er sagt, ganz ohne Online-Dating geht's heute auch irgendwie nicht mehr.
Also ich habe das Gefühl, dass wenn du Menschen auf der Straße ansprichst, ist denen das schnell zu viel. Also es ist zu nah, zu echt. Das kennt keiner mehr. Also dass jemand in der Disco dich antanzt, passiert, glaube ich, irgendwie nicht mehr so richtig. Oder dass du irgendwie beim Einkaufen jemanden ansprichst oder so. Ich glaube, dass halt dieses 1:1 halt, das machen die wenigsten und das kennt halt kaum noch jemand irgendwie so richtig, dass es halt für die meisten auch komisch ist.
Halten wir also fest, es wird heute anders gedatet. Meinen Freunden ist es nicht peinlich, die meisten finden es aber nervig und anstrengend, machen es aber trotzdem. Offensichtlich ein Ding dieser Zeit. Ghosting, Sexting und Dickpics.
Benny Bauerdick über Dating-Erfahrungen in seinem Freundeskreis. Und was habt ihr erlebt? Ich bin mir sicher, es gibt da richtig krasse Geschichten. Lustige, traurige, schreibt sie uns gerne. mail@deutschlandfunknova.de und diskutiert mit, zum Beispiel auf unserer Facebook-Seite. Es geht meist nur noch um Sex, nicht mehr um die Liebe, das Kennenlernen so Step by Step. Die Dating-Kultur ist inzwischen tot. Konkret die schwule Dating-Kultur. Und das liegt vor allem an den Apps. Das sage nicht ich, das sagt Barry33, schwuler DJ und Blogger aus Hamburg. Und so hat es Barry vor kurzem auf seinem Blog Hollywood Tramp geschrieben. Barry, warum hat sich denn die Dating-Kultur aus deiner Sicht in den letzten Jahren so krass geändert?
Also eigentlich muss man da sich nur die Zeit angucken und die Digitalisierung ist mit der einflussreichste Grund, warum sich das so krass verändert hat. Früher hatte ich halt das Gefühl, da war das noch so, da war es erstens super aufregend, überhaupt einen schwulen Mann zu treffen und irgendwo zu sehen. Und heute hast du natürlich dank dieser ganzen digitalen Medien, du hast einfach diverse Männer schon durchgeblättert. Und früher war es, glaube ich, super aufregend, einfach irgendwie in eine Bar zu gehen und zu sehen, oh, es gibt so viele schwule Männer tatsächlich.
Und man muss ja erstmal ein Bier trinken und ins Gespräch kommen.
Genau, und ich merke halt auch, also ich lege ja seit Ewigkeiten als DJ in der Szene auf und habe auch Party rein und ich merke von Jahr zu Jahr ganz deutlich, der schwule Mann muss einfach nicht mehr auf eine Party gehen oder in eine schwule Bar oder im schwulen Viertel essen gehen, um andere Schwule zu sehen. Das hat sich einfach komplett verlagert in diese digitale Welt, also überwiegend. Ne?
Und du meinst damit konkret die Apps, im Hetero-Bereich ist es Tinder, im schwulen Bereich Grindr, Scruff und sowas, dass darüber einfach es leichter geworden ist, Sexdates zu haben?
Genau, der Mensch ist ja bequem und das ist halt einfach super einfach und super unverbindlich. Besonders auch für die, die halt auch ein Problem vielleicht haben, ne? So mit dem direkten Kontakt.
Du hast geschrieben, bis 2010 so ungefähr war die Dating-Kultur noch in Ordnung sozusagen. Da lief es anders. Was meinst du damit?
Also 2010 hat eher, also bei mir private Gründe, weil ich habe mich irgendwann, ich habe mich 2008 oder so geoutet und war dann halt so lange, wie ich das erstmal im Leben als schwuler Mann Single war, war ich dann bei Gay Romeo online. Und da gab es halt noch keine Apps auf dem Handy. Das Handy konnte auch nicht so geile Fotos machen. Das heißt, das fand alles am Desktop, am Laptop oder Rechner statt. Und danach war ich 7 Jahre lang in einer Beziehung und bin dann wieder zu diesen Apps, also zum ersten Mal eigentlich zu den Apps gekommen und habe dann richtig diese Entwicklung gesehen nach 7 Jahren. Wie war es halt 2010 und wie ist es jetzt? Und 2010 gab es das halt alles auch noch nicht. Und da konntest du auch nicht sehen, dass 3 Meter entfernt schon das nächste Sexdate irgendwie auf dich wartet. Also da hing man wirklich noch vorm PC und hat auch viel länger geschrieben, ne? Dementsprechend, weil es einfach länger gedauert hat alles.
Das heißt, wenn du jetzt so einen Chat hast, wie lief der damals, wie läuft der heute? Was hast du da für Erfahrungen gemacht, ganz konkret?
Also, um das auch mal technisch zu beschreiben, für die, die es halt gar nicht kennen. Also, früher war das auch so, da musstest du erstmal mit deiner Digitalkamera irgendwie ein Foto machen. Da musstest du das an deinem Laptop anschließen, per USB das auf den Desktop ziehen und das dann der Person schicken. Da war schon jegliche Erotik oder Reiz eigentlich verloren. Heute kannst du einfach mal eben irgendwie ein kleines Video drehen und das verschicken oder,
Live gehen. Ja.
Genau, live gehen. Und dementsprechend hat man auch länger geschrieben. Also, man hat eigentlich, ich hatte richtig lange Gespräche. Ich hatte auch Leute, mit denen habe ich mich gar nicht getroffen. Das waren dann auf einmal Chatfreunde. So. Da hat sich einfach nicht mehr ergeben, aber man hat sich super gut verstanden. Und jetzt nach 7 Jahren, wo ich dann wieder, also dann zu diesen Apps sozusagen gekommen bin, habe ich halt gemerkt, okay, es geht richtig schnell und die Reihenfolge hat sich verändert. Also es ist nicht mehr so, dass man ein Stück für Stück kennenlernt, sondern die Leute fangen direkt an mit Körper zeigen, ne? Also das eigentlich, was ja
Schwanzpicks, die Klassiker.
Genau, und im Grunde genommen, wenn man mal überlegt, ist das ja der letzte Schritt. Also eigentlich sehe ich ja erstmal eine Person vielleicht in einer Bar, lerne die kennen, finde die attraktiv und dann kommt es irgendwann mal dazu, dass man zusammen ins Bett geht und die Person nackt sieht. So. Und das hat sich total verlagert. Also da ist die Reihenfolge einfach anders.
Warum meinst du, hat sich das denn so verändert? Also was ist der Grund, dass sozusagen der Sex nach vorne gerückt ist?
Ich glaube, zum einen sind es einfach Männer, da treffen Männer auf Männer und ich glaube, da geht das einfach auch schneller, weil man sich auf Augenhöhe begegnet. Bei einer Frau hat man ja noch ganz viel dieses Rollenspiel und ne, Respekt und so weiter. Und wenn zwei Männer aber sagen, wollen wir ficken, dann kann man das ja eben tun, da ist auch nichts dabei. Und ich glaube, es ist einfach super leicht geworden. Also man kann... Zum einen, glaube ich, gibt es viele, die einfach denken, um in diesem System mitzuschwimmen oder irgendwie da mitreden zu können, müssen sie es halt auch machen. Die wollen sich vielleicht gar nicht so nackt präsentieren, aber merken, mit einem Profilbild ohne T-Shirt bekomme ich viel mehr Resonanz als mit T-Shirt. So. Und deswegen hat das so ein bisschen so eine Eigendynamik, glaube ich, entwickelt. Und es ist halt eigentlich auch eine super Sache. Also ich bin ja nicht der das total verurteilt, sondern für die, die halt unverbindlichen Sex suchen oder sich ausprobieren wollen, ist es ja super. Und du kannst halt, du musst, wenn du angebaggert wirst, der Person nicht mehr ins Gesicht blicken und sagen, oh, du bist nicht mein Typ, sondern du wischst den einfach weg.
Barry nutzt die Apps inzwischen nicht mehr. Er sagt, die Dating-Apps haben gerade die schwule Dating-Kultur negativ verändert. Ewiges Hin- und Her-Geschreibe, am Ende dann kein Ergebnis. Oder auch unaufgefordert Schwanzpicks zugeschickt bekommen. Kein Interesse, jemand echt kennenzulernen. Viele, die Dating-Apps nutzen, die kennen solche Geschichten. Ich habe den schwulen DJ und Blogger Barry gefragt, ob er da beim Daten Unterschiede zwischen Homos und Heteros wahrnimmt.
Letztendlich ist es bei den Heteros genauso, nur dass es halt, dass, glaube ich, Frauen immer noch aufgrund dieser ganzen gesellschaftlichen Rolle, glaube ich, noch eher... ja, sich das verkneifen. Also vielleicht würden sie auch gern irgendwie perverse Bilder schicken, aber sie machen es nicht, weil sie gleich als Schlampe abgestempelt werden. Und ich glaube, Männer juckt das einfach nicht. Also es gibt auch schwule Männer, die werden als Schlampe abgestempelt, aber da ist das so ein bisschen, da ist die Hemmschwelle nicht so hoch.
Du hast jetzt eben gesagt, du willst es auch nicht verurteilen. Du bist aber selber so zu dem Urteil gekommen, ja, jeden Tag ein neues Sexdate ist jetzt nicht so doll. Das macht langfristig nicht happy. Wie meinst du das?
Das Wichtige ist, ich verurteile das nicht, aber die Leute müssen einfach sehen, was sie da machen und was deren eigene Wirkung ist und was dabei zurückkommt. Und ich war halt immer der Mensch, der eine Beziehung wollte. Ich wollte immer einen Partner finden und ich habe auch insgeheim bei einem Sexdate immer versucht herauszufinden, ob das auch eine Person für mich als Partner wäre, ganz unbewusst. Mhm. So. Also ich bin einfach der Typ dafür und wenn man sowas sucht, dann gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Entweder man merkt, dass halt diese Plattform einen da nicht weiterbringen oder der Aufwand ist viel zu groß für die geringe Wahrscheinlichkeit, dass du auf noch eine Seele triffst, die genau das Gleiche will wie du, nämlich eine Beziehung. Wobei das auch vorkommt, das wird auch ständig als Kommentar bei meinen Beiträgen geschrieben, dass es auch wirklich Leute gibt, die sich da auch kennengelernt und lieben gelernt haben.
Es gibt viele Tinder-Paare, Grindr-Paare.
Ja. Eben, also das gibt es auch, aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist halt sehr gering und deswegen habe ich einfach für mich immer gemerkt, ich verschwende meine Zeit. Also der Höhepunkt war, dass ich irgendwann 3 Tage am Stück in einer anderen Stadt aufgelegt habe und den ganzen Tag an diesen Apps hing verzweifelt und versucht habe, mir irgendwas klarzumachen. Und am Ende habe ich mich da einfach mit jemandem getroffen, der eigentlich gar nicht in Frage kam. Und es war einfach so dieses Streben nach einem kurzen Glück, ein bisschen Bestätigung, ne, so. Und danach war ich aber wieder bei Punkt Null. Also es hat mir weder die Liebe des Lebens gebracht, noch habe ich da wirklich die Chance, jemanden so kennenzulernen, wie ich das vielleicht möchte. Und da habe ich gesagt, okay, ich brauche das eigentlich nicht mehr. Also ich habe mich nicht abgemeldet, aber ich habe es einfach nicht mehr genutzt.
Es ist auch einfach ein Zeitklauer, oder? Du schreibst ewig hin und her, manchmal kommt auch gar nichts bei rum.
Ja, das ist halt der Punkt. Also ich finde auch, es ist halt der Unterschied Unterschied zum realen Leben ist einfach, wenn ich irgendwie zum Beispiel sagen will, Beispiel Bar, ich gehe in eine Bar, dann sehe ich ja den Typen, ich sehe, wie der sich verhält, wie der sich gibt, seine Körperhaltung, ich höre seine Stimme, ne, so, das sind ja alles so Aspekte, ich rieche den vielleicht und das sind alles so Sachen, die mich ja total antören können. Und dann lerne ich den kennen, treffe den vielleicht 2-3 Mal und dann gehen wir ins Bett. Und jetzt mal angenommen, der hat irgendeinen Makel, von mir aus dem fehlt ein Bein, sagen wir mal jetzt ganz bescheuert, dann würde ich das aber wahrscheinlich akzeptieren, weil ich bis zu dem Punkt ja von ihm überzeugt war. Und man fängt aber bei den Apps genau umgekehrt an. Also man stellt eigentlich das Bild mit dem fehlenden Bein rein und zeigt sich direkt nackt. Und danach hat alles andere eigentlich gar keine Chance mehr. Also wenn dieses Sexuelle oder der Körper im Vordergrund steht, dann finde ich, hat so Charakter und alles andere, was eigentlich wichtig ist, hat dann keine Chance, weil sich die Leute ja auf dieses Profil so ein Fantasiebild eigentlich kreieren, auch in der Zeit, wo sie schreiben. Und dann nimmt man ja immer das Optimum an der Person. Und dem Bild kann die Person in echt niemals gerecht werden und man selbst umgekehrt auch nicht. Und deswegen glaube ich, dass sich ganz oft Leute dann bei einem Date treffen und beide innerlich eigentlich enttäuscht sind, weil die Person einfach nicht dem entspricht, wie sie sich verkauft hat oder wie wir uns die so im Kopf machen.
Und trotzdem machen das unglaublich viele. Welche Rolle, glaubst du, spielt das, dass man eben auch so gezielt suchen kann? Das ist ja wie, wenn ich einen Stromtarif aussuche. Ja, du kannst gucken nach Haarfarbe, sexueller Vorliebe, Größe und das dann bitte nur im Umkreis von 2 Kilometern.
Ist es eigentlich wie Ware. Also und um das mitzuspielen, macht man sich auch selbst zur Ware eigentlich. Also man gibt ja alles Mögliche an, man verkauft sich auch, man macht das bestmögliche Bild, man zeigt sich auch so, wie man sich gerne zeigen möchte. Es gibt ja Leute, die benutzen Bilder von vor 10 Jahren, um einfach jünger auszusehen. Dann ist halt die Frage, worum geht es ein? Also ich frage mich dann immer, was bringen mir so äußerliche Merkmale im Alter, wenn die Person später alt und hässlich, sagen wir mal, ist. Bleibt ja am Ende der Charakter, aber der Charakter spielt in diesem ganzen Dating-Kram, also im Online-Bereich, gar keine Rolle.
Barry aus Hamburg, der hatte schon viele Dates. Per App hat er die Treffen an den Start gebracht und Barry fand das dann irgendwann doch ziemlich nervig. Und ich habe ihn gefragt, wie diese Dates denn dann gelaufen sind. Also hatten die Leute bei den Dates überhaupt ein Interesse, ihn näher kennenzulernen, sag ich mal, auch über Sport oder Politik zu reden?
Ja, das ist recht spannend, weil das kommt ganz drauf an, wie man sich verkauft. Also da muss ich immer auf diese Bilder zurückkommen. Also ich habe dann ganz schnell gemerkt, wenn man sich nackt zeigt, dann kommt natürlich auf diese Aktion auch eine dementsprechende Reaktion. Und das sind dann auch meistens Leute, die halt eigentlich nur Sex wollen, weil das verkörperst du ja mit dem Bild. Kriegst aber natürlich viel mehr Angebote. Und wenn du dann aber so ein ganz normales Bild hast mit Shirt oder was auch immer, dann melden sich auch ganz andere Menschen. Aber es ist halt wirklich, klar, ich hatte auch nette Dates, ich hatte auch schlimme Dates. Und ne, es gab Leute, mit denen hat man sich gut verstanden, da lief nichts. Und es gab Leute, da lief nur was und man konnte sich gar nicht unterhalten. Aber bis es zu dem Punkt kam, ist es ja eine super große Zeitspanne, die ich darin investiert habe. Und wenn ich das jetzt ewig so weitermache, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es mal passt? Also da, ich glaube, das ist einfach im realen Leben super beschleunigt. Da kann ich das viel schneller abchecken und überlegen, ob ich das will. Und das zieht sich bei den Apps einfach.
Was ist dann die Alternative, wenn man dem nicht verfallen will sozusagen? Wo guckst du heute nach Kerlen?
Ich glaube, es ist wie so ein Glücksspiel, also es macht süchtig, weil man halt zwischendurch halt wirklich ja auch irgendwie Komplimente kriegt oder schöne Erfahrungen auch macht, ne? Aber ich habe dann irgendwann gemerkt, also man muss sich halt fragen, was man will, wenn man jetzt wirklich sich nur ausprobieren will und Sexdates haben will, ist das optimal und super. Ich glaube, das ist auch eine super Art, um Menschen auch kennenzulernen, wie sie ticken, also auch durch die Enttäuschung, die man vielleicht hat. Ich habe dann irgendwann gemerkt, für mich ist das einfach nichts, also ich ziehe alles super in die Länge und es war auch frustrierend, also ich bin einfach immer mit einem schlechten Gefühl da rausgegangen. Ne? So, und irgendwann wird man auch so krampfhaft, finde ich. Also man sucht und das ist das Problem. Also wenn man krampfhaft sucht und dazu sind ja diese Apps da, glaube ich, dass man keine Chance hat und ich habe dann irgendwann die einfach nicht mehr benutzt. Und
du hast sie einfach gelöscht und gesagt, es kostet mich nur Zeit, es nervt.
Ja, also ich habe die noch behalten, das ist aber einen anderen Hintergrund. Ein paar habe ich noch, weil ich da natürlich werbe für meine Veranstaltung. So, okay. Aber rein vom Kopf her habe ich die für mich gelöscht, bin dann mehr so normal ausgegangen und da habe ich auch meinen jetzigen Partner kennengelernt und das war eine Sache, die hätte so in der App gar nicht passieren können, weil wir haben uns gesehen, fanden uns auf Anhieb gut und dann kam es zum Gespräch und diese ganze Art war halt auch ein großer Teil. Es war nicht nur also Aussehen, sondern auch wie diese Chemie zwischen uns war. So, und bis ich zu dem Punkt gekommen wäre, hätte ich bei einer App wahrscheinlich vielleicht Tage gebraucht und das habe ich da aber da, wo ich ihn kennengelernt habe, innerhalb von 10 Minuten war für mich klar, wow, so super Typ und alles andere hat sich dann ergeben.
Und so. Der Sex war auch nicht beim ersten Mal vermutlich.
Genau. Nee, war es auch nicht. Und das war auch gut so. Also das hatte noch so eine Art von, also es war eigentlich so super klassisch irgendwie. Und das fand ich ganz schön.
Jetzt hast du auf Hollywood Tramp schon drüber geschrieben, jetzt zuletzt im Januar. Was kriegst du für Reaktionen auf diesen Artikel?
Das ist eigentlich so unterschiedlich, wie dieses Thema auch ist. Also man merkt ja auch im Gespräch, man kann auch nicht sagen, die Apps sind komplett schlecht. Man kann auch nicht sagen, die sind gut. Und so sind auch die Reaktionen. Also es gibt Leute, die, wie anfangs erwähnt, die sagen, ey, ich finde es auch ganz furchtbar, aber ich habe tatsächlich meinen Prinzen da kennengelernt und wir heiraten oder sind jetzt seit Ewigkeiten zusammen. Es gibt Leute, die sehen das komplett anders, die widersprechen mir, die finden, dass es in der Realität viel schlimmer ist und halt zum Glück sehr viel Zuspruch, was mir einfach zeigt, dass ich damit nicht alleine bin. Aber ich muss auch sagen, das ist ein Thema, ich wette, 90% von den Leuten, die mir da zugestimmt haben und den Zeigefinger erhoben haben und gesagt haben, ey, Dating-Apps sind eigentlich scheiße, waren vorher oder hinterher wieder online. Also da gehe ich stark von aus.
Es macht irgendwie süchtig.
Es macht süchtig. Es ist wirklich wie ein Glücksspiel.
Sagt der Blogger DJ Barry aus Hamburg. Er hat sich auf seinem Blog Gedanken übers Daten per App gemacht, vor allem über die schwule Dating-Kultur. Und den Blog haben wir euch auch verlinkt auf deutschlandfunknova.de. Eine Stunde Liebe heute, ja, über den Markt der Möglichkeiten, wenn man so will. Machen die Dating-Apps unsere Kennenlernkultur kaputt? Wird Dating dadurch stärker auf Sex reduziert? Macht es vielleicht dieses riesige Angebot schwieriger, eine Partnerin oder einen Partner zu finden? Was meint ihr?
Ich glaube, das hat sich verändert. Also ich glaube, diese Anonymität ist vielleicht auf der einen Seite selbstbewusstseinsfördernd und auf der anderen Seite merke ich, wenn ich date, da laufen ganz viele ganz verletzte Menschen durch die Weltgeschichte.
Man lernt sich einfach im Endeffekt gar nicht so richtig kennen, sondern man macht ein paar Sprüche und dann landen viele in der Kiste.
Ich glaube halt, jemand, der nicht bereit ist, beim ersten Date mit einem anderen ins Bett zu hüpfen, der wird es jetzt nicht deshalb werden, weil es jetzt sowas gibt wie eine Tinder-App.
Wenn ich jetzt so an meine jetzige Beziehung denke, es war tatsächlich zuerst der Sex da und dann die Überlegung, könnte da vielleicht mehr draus werden.
Ich glaube, das ist was mit unserer Zeit auch zu tun hat, dass der sexuelle Kontakt jetzt nicht mehr das Heiligtum ist, was es vielleicht früher mal war.
Ist Sex heute weniger heilig? Keine Ahnung, vielleicht ist es auch gut so. Der Buchautor Friedemann Karik, der glaubt jedenfalls nicht, dass die Apps schuld sind. Das sind eher wir.
Das Schöne an Technologie ist ja, dass sie eigentlich immer nur das bedient, was wir sowieso schon wollen, nämlich Sex und Liebe. Insofern würde ich Tinder da überhaupt nicht überschätzen. Das wurde erfunden, um ein Bedürfnis zu bedienen und wird benutzt, um ein Bedürfnis zu bedienen und ist nicht von den bösen Aliens auf die Erde gefallen. Das heißt, wir machen mit oder ohne Tinder eigentlich das, was wir seit Jahrtausenden von Jahren machen wollen. Wir dürfen es nur endlich. Es ist ein bisschen leichter, es geht ein bisschen schneller und es steht nicht mehr unter irgendeiner Fuchtel.
Also Friedemann Karik sieht das eher entspannt. Er war hier vor einiger Zeit zu Gast in Eine Stunde Liebe zum Thema Monogamie. Die ganze Sendung mit Friedemann, die könnt ihr übrigens noch komplett hören unter Eine Stunde Liebe auf deutschlandfunknova.de. Apps können schlecht sein, haben wir jetzt schon Beispiele für gehört. Sie können aber auch gut sein, wenn sie zum Beispiel die Liebe stärken, Nähe schaffen, zum Beispiel Kommunikation in der Beziehung stärken. 100 Programmiererinnen und Programmierer, die haben sich Ende 2017 in München getroffen, mit dem Ziel, neue, bessere Apps entwickeln für Liebe, Partnerschaft und Dating. Und wir waren dabei beim Love Hackathon.
In der großen weißen Lagerhalle sieht es aus wie bei einer LAN-Party. Viele Laptops, leere Pizzakartons, Bierflaschen und Kaffeebecher. Fast 2 Tage lang arbeiten hier rund 100 Leute an Apps und Programmen rund ums Thema Liebe. Etwa gleich viele Männer und Frauen. An einem der vielen Bierzelttische sitzt Irina. Sie ist Psychologin und bastelt mit ihrem Team an einer App für Paare, die schon länger zusammen sind.
Ich glaube, jeder hat die persönliche Erfahrung, dass es mit der Zeit langweilig sein könnte. Und das ist ganz normal, dass man sich damit umschlägt, was ist passiert, dass wir uns einfach umdrehen im Bett und einschlafen. Und vor 3 Jahren war es ja ganz anders.
Denn nach etwa 3 Jahren, so erklärt sie mir, sorgen die Hormone dafür, dass man den anderen nicht mehr so spannend findet. Irina hat sich deswegen die App Nortease ausgedacht. Paare müssen da kleine Aufgaben erfüllen und können so gemeinsam Punkte sammeln. Mit denen können sie auch gegen andere Paare antreten.
Zum Beispiel Level 1 wäre, von jeder muss ein sexy Foto schießen von sich selbst. Innerhalb von einer bestimmt angegebenen Zeit. Und wir haben uns gedacht, das könnte ein bisschen Würze reinbringen.
Viel weiter als Level 1 mit sexy Selfies sind Irina und ihr Team in den 2 Tagen beim Hackathon nicht gekommen. Der Vorschlag ist zwar recht simpel, allerdings macht es für manche vielleicht einen Unterschied, dass man sich Ideen, wie man sein Liebesleben aufpeppen kann, nicht selbst überlegen muss. Ein paar Tische weiter steht Matthias. Für seine Webseite Couple Care hat er sich einen Fragenkatalog für Paare ausgedacht. Eine Mischung aus Frauenzeitschrift, Psychotest und Fragen, die schon eher nachdenklich machen können. Zum Beispiel, wen der andere gerne mal daten würde, von wem er im Bett fantasiert oder was man eigentlich glaubt, gemeinsam zu haben. Matthias findet, so kann man sich intensiver kennenlernen und erfahren, was sich der andere wünscht oder von der Beziehung erwartet.
Für mich gab es eben so ein Schlüsselerlebnis,
sagt er. Er ist seit 8 Jahren verheiratet und müsste seine Frau also gut kennen. Aber dann?
Wir haben das mal zusammen gemacht und es gibt wirklich 2 Dinge, die ich dort über meine Frau gelernt hatte, die ich vorher noch nicht wusste.
Kennenlernen, das ist beim Mathe-Student Lucian überhaupt das Problem.
Ich glaube, dass es viele Leute, auch ich, gibt, die oft in der Situation sind, zum Beispiel in der U-Bahn, einfach rumfahren und so denken, ach ja, ach, die ist eigentlich ganz süß, aber spreche ich sie an, dann traut man sich doch nicht oder man braucht so lange zu entscheiden und sie ist schon ausgestiegen.
Seine App funktioniert ähnlich wie Tinder und zeigt einem Leute, die ein Match sein könnten, wobei man nur Leute angezeigt kriegt, die direkt in der Nähe sind. Soweit das Bluetooth-Signal eben reicht.
Diese App nimmt die erste Hürde weg, weil man weiß, dass man schon eine Bestätigung hat, weil man gematcht wurde. Aber dann geht man sofort ins Offline und hängt nicht 10 Wochen im Chat rum.
Lucians App ist wohl eher was für Singles. Anders die Idee von Johannes und Patricia. Sie sind seit über 2 Jahren zusammen. Mit allem, was dazugehört.
Ich bin nach der Arbeit heimgekommen, war halt ziemlich aufgebracht und wütend. Und er kam und hatte natürlich keinen Dunst davon, wie ich drauf bin. Naja, und dann muss er bei mir halt manchmal nur einen falschen Satz laufen lassen und dann ist das alles ziemlich explosiv.
Johannes und Patricia haben dafür nach digitalen Lösungen gesucht. Rausgekommen ist eine App, die mit einem Armband den Puls misst und anzeigt, wie der Partner so drauf ist. Abhängig davon gibt's Vorschläge, was man unternehmen kann. Zum Beispiel Paintball statt Kino. Gleichzeitig kann man sehen, wie andere Paare die Aktivitäten bewertet haben. Tour Amour heißt die App. Ich kann mir kaum vorstellen, dass das ernsthaft bei Beziehungsstress hilft, aber als nettes Freizeithilfeangebot für Paare, denen die Ideen ausgehen, warum eigentlich nicht? Die besten Ergebnisse beim Love Hackathon bekommen 500 Euro Preisgeld. Johannes und Patricia haben in der Kategorie Paare mit ihrer Tour Amour App abgeräumt. Bei den Singles ist es Weezy, eine App, die Speed-Dating mit Live-Video-Chats umsetzt. Man loggt sich ein, landet in einem Chat mit 11 Leuten und hat nur ein paar Minuten, um mit denen zu reden. Diese App hat sogar Chancen, größer umgesetzt zu werden, meint Lina Timm. Sie sitzt beim Hackathon in der Jury.
Weil gerade dieses System Speed Dating aufs Handy zu übertragen, ist total spannend. Das hat gerade wahnsinnig viele Trends. Du hast Video mit drin, du hast die schnelle Rotation mit drin. Ich glaube, da bei Weezy, da steckt echt was drin.
Digitale Ideen für die Liebe gab es beim Love Hackathon viele, wobei es manchmal auch viel einfacher geht. Kurz vor dem Ende der Veranstaltung sehe ich, wie 2 Teilnehmer ihre Telefonnummern austauschen. Ganz altmodisch mit Zettel und Stift.
Ja, so kann es dann auch gehen. Die besten Dates, die gibt es dann irgendwie doch im wahren Leben. Anne Hemmes war das beim Love Hackathon in München. Und das war schon wieder eine Stunde Liebe. Diesmal zu Dating-Apps und wie sie vielleicht unsere Kultur des Kennenlernens verändern oder zumindest beeinflussen. Wie gesagt, schreibt uns gerne, wie seht ihr das? Was habt ihr beim App-Dating erlebt? Oder habt ihr dort vielleicht die Frau oder den Mann fürs Leben gefunden? Vielleicht ist das ja sogar genug Stoff für eine neue Sendung. Schreibt an mail@deutschlandfunknova.de. Wir freuen uns. Ich danke fürs Lauschen heute. Tut einfach das, was für euch gut ist und bleibt liebevoll. Ich bin Till Opitz. Ahoi.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Jeden Freitag um 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.